Das Evangelium für den heutigen Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus gegeißelt, vor die Stadt geführt und dort vor dem Stadthören auf dem Golgatha-Hügel an ein hölzernes Kreuz genagelt. Und dort starb er elendiglich. Und wir Christen, 2000 Jahre später, feiern, gedenken immer noch dieses Todes. Warum tun wir das? Nicht, weil wir irgendwie sadomasochistisch veranlagt wären, Freude daran haben, dass hier ein Mensch zu Tode gequält wird oder dass wir selber erschauern, wenn wir uns darin hineinversetzen. Nein, das ist nicht der Grund. Auch nicht, dass wir irgendwie in unserer Trauer um Jesu Tod stecken geblieben sind. Dann würden Psychologen und Seelsorger hoffentlich sagen, hier stimmt etwas nicht, hier muss man vielleicht mal genauer hinschauen. Aber die Christen damals, wie die Christen heute, wissen, Jesus hat etwas vollbracht. Und was er vollbracht hat, ist Grund zur Freude. Jesus sagt am Ende, es ist vollbracht und dann stirbt er. Was ist das? Das wollen wir uns in 7 Punkten vor Augen führen. Da ist das Erste, obwohl er bereits am Sterben ist, sieht er seine Mutter. Jesus war der Erstgeborene in seiner Familie. Damals war es so, wenn der Vater, wenn Josef gestorben war, und das war er vermutlich schon seit geraumer Zeit, dann ist der älteste Sohn für seine Familie verantwortlich. Insbesondere für seine Mutter, dass sie ein Auskommen hat. Und er weiß, wenn Jesus stirbt, wenn ich sterbe, er kümmert sich dann um sie. Deswegen schaut er sie an: Frau, dies ist dein Sohn. Und zu seinem Lieblingsjünger sagt er: Dies ist deine Mutter. Und er macht damit klar: Nun ist dein lieber Jünger dafür verantwortlich, sich um das leibliche Wohl seiner Mutter zu kümmern. Ja, Jesus hat das vollbracht. Und das ist wichtig, denn wenn das fehlen würde, dann würde diesem Vollbracht etwas fehlen. Beim christlichen Glauben geht es nicht nur um Halleluja, darum, dass geistlich alles in Ordnung sind. Nein, Jesus Christus möchte sich auch um unser leibliches Wohl kümmern. Er möchte, dass wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, der dafür sorgt, dass ich tägliches Brot habe, etwas zum Anziehen und ein Dach über dem Kopf. Der christliche Glaube kümmert sich sehr wohl nicht nur um Seele und Geist, sondern auch um den Körper und seine Bedürfnisse. Aber wenn das alles wäre, dann wäre es auch noch nicht genug. Viele Menschen erledigen ihr Erbe im Angesicht des Todes, schreiben ihr Testament. Wenn das alles wäre, dann hätte Jesus wenig vollbracht. Aber es geht weiter. Das führt uns zum Zweiten. Jesus wird gekreuzigt und rechts und links neben ihm zwei Räuber. Heutzutage würden wir vielleicht auch sagen, zwei Terroristen. Mörder, wirklich ungerechte, böse Menschen. Aber Jesus hat es vollbracht, denn sein Tod ist nicht wie der Tod von irgendeinem anderen Menschen. Manchmal wird gesagt, ja, Jesus wurde hingerichtet, weil er sich selber als den König Israels proklamiert hat und damit in Konkurrenz zum römischen Kaiser getreten ist. Jesus war friedfertig, ein friedfertiger Revolutionär. Wenn dies der Grund wäre, dass Jesus gestorben wäre, würden wir dann sagen, er ist für uns gestorben. Eine steckengebliebene Revolution, die eigentlich damals nicht viel verändert hat. Das kann nicht der Grund sein. Hätte Jesus zum Schwert gegriffen und mit Gewalt versucht, den Umsturz herbeizuführen, wie es auch manchmal gesagt wurde, auch dann müssten wir sagen, dann wäre Jesus wie so viele dieser Terroristen, die menschliches Leben für nichts erachten und von denen wir nicht sagen könnten, er ist für uns gestorben, nicht einmal für eine gute Sache. Aber denken wir weiter. Wir kennen zum Beispiel Berichte zum Konzentrationslager. Die Gefangenen mussten sich in einer Reihe aufstellen und der SS-Aufseher fing an durchzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Peng. 1, 2, 3 und so weiter. Und die Gefangenen fangen an zu zählen. 7, ich bin verschont. Und er aber wusste, gleich bin ich mit der nächsten Nummer 10 an der Reihe. Er wusste, jetzt hat mein Leben ein Ende. Doch auf einmal tauscht der Gefangene neben ihm den Platz mit ihm. So etwas ist tatsächlich passiert. Dass der eine mit dem anderen den Platz getauscht hat, der eine sein Leben für den anderen hingegeben hat, den Tod des anderen gestorben ist. Das kommt schon eher in die Richtung von dem, was Jesus getan hat. Hier können wir eher sagen, er ist für uns gestorben. Aber reicht das aus? Der so beschenkte, verschonte Gefangene, natürlich hatte er Leben. Aber überlebte er es? Oder kam er beim nächsten Zählappell dran? Und selbst wenn er es überlebte, früher oder später streckt der Tod seine Hand nach uns aus. Und wir müssen sterben. Wenn das alles wäre, hätte Jesus noch nicht viel verbracht. Vor allem hätte er das Leben dieses Gefangenen nicht verändert. Nein, sein Tod ist anders und es vollbringt noch viel mehr. Denn das führt uns zum Dritten. Pilatus macht, so wie es damals üblich war, ein Schild und lässt es am Kreuz oben festnageln, das den Grund für die Verurteilung angibt. Jesus wurde hingerichtet als König der Juden. Natürlich meinte Pilatus das vermutlich spöttisch. Seht her, euer König. Machtlos. Er kann sich nicht gegen uns mächtige Römer verteidigen. Paulus fasst diese Haltung später zusammen. Die Botschaft vom Kreuz ist den Griechen eine Torheit. Wie kann der Tod, die Ohnmacht eines Menschen, irgendetwas Gutes sein, eine Heilsbotschaft sein? Das scheint doch lächerlich in den Augen der Welt. Und die andere Haltung, die sehen wir bei den hohen Priestern, sie beschweren sich, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, der König der Juden. Warum? Ganz einfach. Der König Israels ist der Gesandte Gottes. Der König Israels, er ist gerecht. Es darf alles passieren, aber nicht, dass ein Gerechter wie ein Verfluchter, wie ein Gottloser, wie ein Sünder an ein Kreuz genagelt wird. Das geht nicht. Wenn Jesus wirklich gerecht gewesen wäre, dann hätte Gott doch eingreifen müssen. Dann hätte Gott doch verhindern müssen, was da passiert ist. Und doch ist Jesus der wahre König der Juden, der wahre König der ganzen Welt. Unsere Könige, unsere Politiker, unsere Machthaber, auch wir selbst, wir haben nämlich Angst. Angst, dass jemand kommen könnte, der mächtiger ist als wir. Und deswegen versuchen wir alle, die irgendwie aufkeimen könnten, wo die Gefahr besteht, dass sie sich über uns erheben könnten, wir drücken sie nieder. Wenn wir die Macht dazu haben, machen wir sie einen Kopf kürzer. Wenn wir keine Macht haben, versuchen wir mit Intrigen spielen. Oder zumindest in unserem Kopfkino tun wir das. Nicht so Jesus. Jesus lässt zu, dass wir Menschen, dass du und ich, dass wir all das tun, was in unserer Macht steht, um diesen Herrschaftsanspruch streitig zu machen. Und Jesus ist so groß, er braucht nicht zurückzuschlagen. Jesus ist so groß, er braucht keinen Präventivschlag führen. Nein, er lässt zu, dass wir die Menschen ihm das antun. Alles, was in unserer Macht steht, tun wir, um zu sagen, wir lehnen Gott ab. Bis in den Tod. Und das ist die Botschaft dann von Ostersonntag. Unsere Macht kommt gegen Gottes Macht nicht an. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Aber Jesus ist der wahre König. Er hat vollbracht, was wir Menschen nicht vollbringen können. Er hat Macht über die ganze Welt, aber er braucht sie nicht einsetzen aus Angst, sondern er kann sie einsetzen uns zum Wohl. Das führt uns zum vierten. Jesus erfüllt die Schrift, und zwar aktiv. Johannes führt immer wieder an, damit die Schrift erfüllt war. Wir haben vorhin Psalm 22 gebetet und Jesaja 53 gehört. Wir merken, ja, das Leiden und Sterben Jesu, es ist vorgezeichnet in den Büchern des Alten Testamentes. Und es gibt noch viel mehr solcher Schriftstellen. Das Alte Testament ist voll von solcher Ankündigungen. Und Jesus hat die Schrift bewusst und aktiv erfüllt. Kurz vor dem Sterben ruft er noch nach Essig. Also dem Trinkwasser der damaligen Zeit, weil wenn keine Säure drin war, konnte man sich leicht etwas einfangen. Deswegen tranken die Leute mit Essig versetztes Wasser. Und er ruft danach, um diese Schriftstelle von Psalm 22 zu erfüllen. Warum? Damit er am Ende sagen kann, es ist vollbracht. Denn die Schrift ist die Botschaft, dass Gott Ja zu uns sagt. Dass Gott Ja zu dieser gefallenen Welt sagt. Dass er sagt, ja, über diese Welt schwebt das Gericht, aber ich möchte Gnade üben. Ich möchte Vergebung schaffen. Denn ich liebe euch. Ihr sucht in der Schrift den ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Die Schrift ist es, die von mir zeugt, sagt Jesus vorher einmal im Johannesevangelium. Und darum geht es. Die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen, die ganze Geschichte der Schrift ist ein Ja von Gott zu uns Menschen. Geduld, Ruf zur Umkehr, neues Leben, das ist es, was Gott will. Und wenn Jesus aktiv die Schrift erfüllt, zeigt er, ja, Gott geht bis ins Äußerste, bis zum Tod seines geliebten Sohnes, um uns dieses Ja vor Augen zu führen, um uns zu erlösen. Und diese Botschaft, das ist das Fünfte, sie geht aus in alle Sprachen. Pilatus hätte diese Inschrift nur auf Hebräisch oder Aramäisch halten können. Eine unbedeutende Sprache am Rande der Welt. Kann man heutzutage gar nicht mehr, außer man studiert es an der Universität. Nein, diese Botschaft, Jesus ist der König der Juden, sie steht in Lateinisch, der Verwaltungssprache, und Griechisch, was man halt so sprach, noch bekannter als Englisch heutzutage. Und das zeigt uns dieses Ja Gottes zu der Welt. Es richtet sich nicht nur an das Volk Israel, nicht nur an die Juden, sondern auch an uns. An uns, die wir aus den Heiden kommen, hier auch nach Simmersbach. Das Kreuz Jesu, es geht alle Menschen an. Was Jesus vollbracht hat, das hat er für uns alle vollbracht. Ja, was hat er denn nun vollbracht? Das ist das Sechste. Das Kreuz Jesu ist eine Geschichte, die mein Leben verändern kann. Vor 200-300 Jahren kam der Philosoph Gotthold Ephraim Lessing und er sagte, Geschichtswahrheiten können niemals der Beweis für Vernunftwahrheiten sein. Das meinte er damit, seit der Aufklärung denken wir, ja Logik, ja Vernunft, das brauchen wir. Und all die Geschehnisse in der Geschichte, die sind zufällig. Sie könnten so und sie könnten anders passieren. Und die wahren Wahrheiten, die müssen jedem an jedem Ort zu jeder Zeit einleuchten. Doch stimmt das wirklich? Wenn wir solche philosophischen Wahrheiten haben, können wir unser Leben darauf bauen? Nein, das sehen wir an den vielen, die genau diese philosophischen Wahrheiten für sich in Anspruch nehmen und doch ein gescheitertes Leben aufzuweisen haben. Und wir merken es auch an uns selbst. Zwar helfen uns Logik und Vernunft in unserem Leben, uns zurechtzufinden, aber das, was unser Leben ausmacht, ich werde geboren. Da ist nichts Logisches oder Vernünftiges dran. Ich wachse auf, auch nicht viel logisch und vernünftig. Ja, in meiner Jugend und vielleicht jetzt noch tue ich vieles, von dem ich oder andere sagen, das ist Unsinn, das ist Dummfug. Und in den Krisen unseres Lebens hilft da wirklich reine Logik, pure Vernunft? Nein, da merken wir, worauf es ankommt in solchen Lebenslagen ist, jemand zu mir kommt. Dass er, dass seine Lebensgeschichte sich mit meiner Lebensgeschichte verbindet. Dass er oder sie mir sagt, ich liebe dich. Was du getan hast, war nicht richtig. Es war eine Torheit. Aber ich weise dich nicht ab. Ich bin hier für dich da. Und mit dir zusammen möchte ich dir helfen, wieder auf den Weg zu kommen. Das sind die Momente, die unser Leben wieder auf die Füße stellen, wo wir merken, hier ist das wahre Leben. Und genau das ist am Kreuz von Jesus Christus passiert. Denn Jesus Christus, indem er am Kreuz für uns stirbt, sagt, ich möchte meine Lebensgeschichte mit deiner verbinden. Ich möchte, dass mein Leben in dein Leben hineinkommt. Und das ist genau die Erfahrung, die Menschen mit Jesus Christus gemacht haben. Vor seinem Tod. Zum Beispiel Zachäus. Als er Jesus begegnete, und er hatte allen Reichtum, na vielleicht nicht allen, aber viel Reichtum auf dieser Erde, merkte er, das macht mich nicht glücklich. Mit Jesus merkte er, Ich kann auf diesem Reichtum verzichten. Ich kann ein neuer Mensch werden. Und er verändert sich. Das sind die vielen Menschen, die von Jesus geheilt wurden, denen er die Hände auflegte. Und die merkten, ja, die Schatten des Todes haben ihren Schrecken verloren. Und wir finden das auch nach Jesu Tod und nach seiner Auferstehung. Im Neuen Testament sehen wir, dass diese Geschichte weitergeht. Dass die Jünger, dass die Apostel, dass die Gläubigen nach der Auferstehung sagen, Jesus Christus ist für diese Welt gestorben. Sie predigen es und sie beten und Menschen werden davon angerührt und geheilt. Menschen werden davon angerührt und sie verändern sich durch die Kraft dieses Kreuzes. Und das geht weiter bis heute. Da ist der Süchtige, der schon viel versucht hat, um von seiner Sucht loszukommen, es nicht schafft, mit den Mitteln dieser Welt nicht schafft. Wenn er dann die Botschaft des Kreuzes für sich in Anspruch nimmt, seine Sünde bekennt, um Vergebung bittet und auf einmal merkt, Jesus Christus hat mich verändert. Dieses Kreuz, es wirkt in meinem Leben. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin anders. Da ist der Süchtige, der vieles in seinem Leben versucht hat, um von seiner Sucht loszukommen. Und der schafft es nicht. Bei ihm geht es nicht von einem Moment auf den anderen, aber er nennt Sünde Sünde, sagt, was ich tue, ist nicht richtig. Und die Gemeinde um ihn herum, sie trägt ihn, sie erträgt ihn, zeigt ihm die Liebe Christi. Und nach über einen langen Prozess merkt auch er, wie die Botschaft des Kreuzes in ihm mächtig wird, wie er sich verändert, wie seine Sucht geht und neues Leben kommt. Durch das Kreuz von Golgatha werden Menschen auch heute verändert. Das sind auch heute Geheilte. Dass man für jemanden betet, von dem die Ärzte sagen, wir können hier nicht viel tun, die Prognose ist schlecht. Und man betet, glaubt an die Kraft des Kreuzes und es tut sich was. Es wird besser mit ihnen. Und das sind die anderen, wo die Ärzte auch sagen, können wir nichts mehr tun. Und man betet im Vertrauen und sie sterben. Aber sie sterben mit einem Lächeln im Gesicht und mit Frieden im Herzen. Weil sie wissen, mein Tod hat meinen Schrecken verloren. Das Kreuz Jesu, es trägt mich durch. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, werde ich auch ich auferstanden. Der Tod ist durch Jesu Tod, ist durch Jesu Kreuz besiegt. Und da gibt es viele Geschichten. Hier vor Ort in der Gemeinde, im gesamten Leib Christi, durch alle Zeiten, wo wir merken, ja, die Botschaft vom Kreuz, die Passion, das Sterben Jesu Christi, es verändert mein Leben. Es befreit mich. Es schenkt mir neues Leben. Es wirkt. Es hat etwas vollbracht, was keine andere Macht dieser Welt vollbringen kann. Und das führt mich zum Letzten. Jesus schreit als Letztes, es ist vollbracht. Und dabei schaut er seinen Vater im Himmel an und dann zeigt er auf dich und sagt, siehe, das ist dein Sohn, das ist deine Tochter. Und dann schaut er dich an und zeigt zum Vater im Himmel und sagt, siehe, das ist dein Vater. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ewige Leben fängt schon hier und jetzt an. Und Jesus hat es für uns vollbracht. Amen.